Das Motorenthema, das beschäftigt die Formel 1 schon die ganzen letzten Monate, obwohl wir nächstes Jahr ein neues Reglement kriegen. Wird viel diskutiert. Schmiddi, nimm uns, bevor wir in das politische Detail gehen, erstmal mit, was haben wir aktuell für Motoren und dann, was werden das nächstes Jahr für Motoren werden?
Ja, im Augenblick haben wir einen 1,6 Liter V6 Turbo. Das wird bleiben. Also der Basismotor ändert sich nicht. Was sich ändert, ist der Kraftstoff. Wir werden nächstes Jahr mit hundertprozentig CO2-neutralem Kraftstoff fahren. Das ist jetzt natürlich eine Neuerung. Formel 1 fährt da die grüne Schiene. Was sich auch ändert, ist der Elektroanteil. Im Augenblick gibt die Elektromaschine eine Leistung von 120 Kilowatt ab. Das wird im nächsten Jahr verdreifacht, also bis rauf zu 350 Kilowatt. Dazu kommen dann vom Verbrenner ungefähr 400 Kilowatt. Da ist man aber nicht beschränkt. Während es also auf dem elektrischen Teil bei 350 Kilowatt bleibt, kann man beim Verbrenner darüber hinausgehen und man hört, dass einige schon bei 420, 430 Kilowatt sind.
Da kommen wir dann gleich nachher noch zu den Herstellern, um wen es da geht. Du hast gerade angesprochen, die Elektroleistung, die steigt und daher kommt ja auch ein bisschen das Drama. Also die Motoren von der Basis her bleiben gleich, die Elektroleistung nimmt zu. Eigentlich könnte man meinen, ja, okay, das ist halt der Lauf der Dinge. Aber wir waren ja auch Anfang des Jahres schon bei den Rennen und da hat man dann vor allem in Bahrain gemerkt, da sträubt sich schon so eine gewisse Allianz gegen das neue Reglement, obwohl man das ja gemeinsam verabschiedet hat. Und da spielt auch der FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem eine Rolle. Und du kannst vielleicht mal ganz kurz erklären, warum es da so Fahrt aufgenommen hat.
Ja, also das erste Problem ist natürlich, wir haben die dreifache elektrische Leistung im nächsten Jahr, aber keiner konnte sich am Anfang vorstellen, wie man die nötige Energie in die Batterie reinkriegt. Jetzt ist das noch relativ einfach. Das passiert halt beim Bremsen, beim Gas wegnehmen. Und wir haben ja auch im Moment noch zwei Elektromaschinen. Das ist die MGUK, die auf die kinetische Energie in die Batterie einspeist. Und das ist die MGUH, die thermische Energie in die Batterie gibt. Diese MGUH fällt nächstes Jahr weg, also man hat nur noch die MGUK. Man wollte das Ganze ja auch ein bisschen einfacher machen. Diese thermische Maschine ist halt doch sehr kompliziert, weil man das mit dem Motor abstimmen muss, mit dem Abgasgegendruck und das verbraucht oder das benötigt sehr, sehr viel Prüfstandsarbeit, kostet einen Haufen Geld, wird viel Sprit verbrannt, um diese MGUH abzustimmen eben auf den Motor. Wie gesagt, das fällt weg, aber jetzt hat man das große Problem, wie kriegen wir die Energie vor allem im Rennen, Runde für Runde in die Batterie rein. Das wird wahrscheinlich komplett gar nicht gehen. Also da wird immer eine gewisse Differenz sein. Dadurch ergibt sich auch von Runde zu Runde, ergeben sich Differenzen zwischen den einzelnen Autos. Jeder wird einen anderen State of Charge, heißt das, also eine andere Füllung der Batterie zu bestimmten Zeiten haben. Das heißt, es kann durchaus für interessante Rennen da gesorgt sein, weil eben die Autos vermutlich nie gleichwertig sind. Also zu verschiedenen Zeiten im Rennen, an verschiedenen Orten auf der Rennstrecke sind da Unterschiede vorhanden. Das kann gute Rennen geben. Aber wie gesagt, da war schon ein bisschen Bauchweh. Das klärt sich jetzt so ein bisschen, weil die Motoren sind jetzt in der Konstruktion. Die Ingenieure haben natürlich dazugelernt. Man fährt unheimlich viel Simulation. Es sieht nicht mehr ganz so dunkel aus, wie es schon mal aussah. Aber jetzt kommt, wie gesagt, der Präsident ins Spiel, weil es eben da relativ viel Kritik und oder Sorgen gab. War natürlich auch bei der FIA die Sorge da, naja, wenn das jetzt nächstes Jahr nicht funktioniert, da stehen wir ganz schlecht da. Schauen wir schon mal gleich auf das übernächste Reglement und bringen das so schnell wie möglich, damit man unter Umständen diese Pleite, die viele befürchtet haben, dass man die so gering wie möglich hält. Und deswegen kam am Anfang des Jahres schon ins Spiel, was könnte man denn als übernächste Generation für Motoren hernehmen? Und da hat man sich jetzt gesagt, wir brauchen was ganz was anderes, vielleicht wieder einen richtigen Rennmotor, der nicht so abhängig davon ist, was jetzt den Autoherstellern unbedingt gefällt, weil wir haben ja diesen nachhaltigen Kraftstoff und dann ist es eigentlich nicht mehr notwendig, noch an allen Fronten links und rechts zu zeigen, dass wir grün sind.
Das war dann zuerst der V10-Motor. Das emotionalisiert die Fans sehr. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, im Fahrerlager, aber auch Fans, spürt man einfach, ja, die Motoren, die haben nicht diesen Klang aktuell, wie wir es von früher gewohnt sind. Du hast ja noch ganz andere Motoren erlebt, ein V12 zum Beispiel. Für mich persönlich war der V10 immer so das Nonplusultra. Aber ich möchte da auch einfließen lassen, dass es ja viele jüngere Fans heutzutage gibt. Glaubst du, es ist überhaupt so wichtig, dass die Formel 1 vom Motor her sagt, wir gehen da wieder zurück, oder wird es ein bisschen auch von der Fia aufgebauscht, sage ich mal, oder von Bin Sulayem, weil der ja auch ein persönliches Interesse hat, was in seiner Amtszeit zu bewegen. Wir wählen, oder die FIA, der FIA-Präsident wird ja bald gewählt.
Ja, wir haben halt über lange Zeit gehört, ja, die Fans, die wünschen sich wieder diesen Lärm zurück, weil früher war es ja wirklich so, man musste noch gar nicht an der Rennstrecke sein. Wenn da gefahren wurde, merkte man schon, hey, da passiert irgendwas, ohne dass man die Autos gesehen hat. Allein am Klang hat man schon gedacht, die müssen unheimlich Power haben. Und das wurde halt so ein bisschen herbeigeredet, natürlich auch von den Leuten, die diesen Sound noch kannten. Und man hat vielleicht da viel zu wenig an die junge Generation gedacht, die, wie du sagst, gar nicht weiß, was sie da erwartet. Und es vielleicht hin und wieder mal sieht, wenn ein historisches Fahrzeug da um die Strecke fährt. Wir hatten es jetzt auch in Monza wieder. Jean Alesi ist mit dem letzten 12-Zylinder-Ferrari da rumgefahren. Hört sich natürlich alles ganz toll an, auch für die Leute, die es noch nie gehört haben. Aber muss da aufpassen. Da fährt ein einzelnes Auto ein paar Runden. Wenn da 20 Autos fahren und man wird wirklich den ganzen Tag beschallt. Wie gesagt, wir sind früher so aufgewachsen, uns macht das wenig aus, aber vielleicht, die jungen Leute wollen sich vielleicht mal unterhalten. Die ganzen VIP-Gäste, die da rumsitzen in den Lounges, wollen sich mal unterhalten. Eine Unterhaltung, kann ich euch gleich sagen, ist absolut unmöglich, solange die Dinger fahren, vor allem wenn da 20 Autos auf der Strecke sind. Das muss man sehen. Man kann es nicht wirklich einfach so sagen, ad hoc, das ist einfach besser, weil der Sound ist so geil. Da mag es Leute geben oder Fans geben, die haben halt andere Präferenzen als die wir hatten vor 20, 30 Jahren. Also da muss man sehr vorsichtig sein, ob der Sound jetzt wirklich so wichtig ist.
Und der Kern der Formel 1 ist immer noch das Racing auf der Strecke. Und da können wir jetzt nicht sagen, dass es, gut, der V6 am Anfang war Mercedes sehr überlegen mit dem Hybrid. Das hat sich ja schon geändert. Also die Hersteller sind sehr nahe beieinander gerückt. Also man kann ja sagen, bis auf Renault, die noch Probleme haben, die Elektroleistung im Rennen schnell genug aufzuladen, sind die eigentlich alle relativ auf Augenhöhe. Jetzt für nächstes Jahr hat man dann natürlich auch die Sorge, dass wieder ein Hersteller davon springt. Siehst du das auch so dramatisch oder würdest du da eher sagen, Moment, also die haben das vorher schon hinbekommen und die werden jetzt mit ihren Erkenntnissen wieder hinbekommen?
Ich glaube, die Sorge kann man schon haben. Die Frage ist, wie dramatisch werden die Unterschiede? Ja? Also ich glaube jetzt nicht, dass wir da Unterschiede von 50 PS sehen in der Summe von Elektroleistung und Verbrennerleistung. Aber da wird es sicher vielleicht am Anfang 20, 30 PS Unterschiede geben. Das ist aber egal, welches Reglement wir uns jetzt ausgedacht hätten, hätte es vielleicht da auch Unterschiede gegeben. Vor allem, weil wir sowieso nicht mehr zurückgehen auf einen, sagen wir mal, reinen V8 und nur der V8. Da wird immer ein bisschen Hybrid dabei sein. Ja? Und es ist natürlich jetzt auch, kommt noch hinzu, die E-Fuels, die komplett neu sind. Da wird es einen riesen Wettbewerb zwischen den einzelnen Kraftstoffherstellern geben. Das ist ja auch nochmal ein Feld, wo man sich differenzieren kann. Also wenn da jetzt einer wirklich bei allen Komponenten das Schlechteste hat und einer hat bei allen Komponenten das Beste, dann kann es natürlich schon deutliche Unterschiede geben im ersten Jahr, so wie das eben auch 2014 der Fall war. Das war ja ein hochkomplexes Konstrukt, also eigentlich komplexer als das, was uns nächstes Jahr erwartet, eben wegen der MGUH. Das war völlig neu, sowas gab es bis dahin noch nicht. Und da war im Mercedes am Anfang überlegen. Es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis die anderen aufgeholt haben, was dann aber viele auch vergessen haben. Der Mercedes war ja nicht nur wegen des Motors so gut. Die haben dann in der Zwischenzeit auch schon gelernt, ein gutes Chassis zu bauen. Es war ja jetzt nicht so, dass das eine Gurke war, die rein von der Power gelebt hätte. Also da kamen verschiedene Dinge zusammen, wie sie auch nächstes Jahr zusammenkommen können. Aber vielleicht gleichen sich ja auch nächstes Jahr die Dinge aus. Wir haben jetzt mit Adrian Newey einen bei einem Team, die sicher einen ganz ordentlichen Motor herstellen werden. Mit Aramco haben sie einen, der die meiste Erfahrung hat auf der E-Fuel-Seite. Aber wie gesagt, vielleicht ist Honda dann nicht so gut wie ein Mercedes. Mercedes hat da vielleicht Stärken, hat aber beim Chassis vielleicht eine Schwäche oder beim Sprit einen Nachteil. Also ich glaube, es wird nächstes Jahr sicher größere Unterschiede geben. Also wir müssen uns davon verabschieden, dass das Feld innerhalb von 8 Zehnteln liegt, wie jetzt in Monza. Aber ich sehe es jetzt nicht ganz so dramatisch, dass da einer komplett hinten runterfällt. Man könnte jetzt sagen, wenn Cadillac mit eigenem Motor nächstes Jahr kommen würde, dann müsste man wirklich die Angst haben, dass die weit hinterherfahren. Aber die haben immerhin einen Ferrari, also sollten die auch da einigermaßen bei der Musik sein.
Du hast jetzt einen Motor angesprochen, das ist Ferrari. Da hatten wir ja auch gehört oder den Eindruck, dass die auch eher Politik gemacht haben, dass dieses V6-Konzept mit dem hohen Elektroteil nicht so lange in der Formel 1 bleibt. Glaubst du, das ist die Sorge vor dem, dass man dem anderen Team hinterherläuft? Oder glaubst du bei Ferrari, weil Charles Leclerc, ich erinnere mich, ich glaube, es war in Spielberg, ja, wenn es mich nicht täuscht, hat gesagt, boah, also diese 2 26er Autos zu fahren, das im Simulator, das war echt mehr oder weniger Grütze. Mhm. Oder glaubst du, das war nur politisch getrimmt, weil das, der Motor, wir haben ja viele Sorgen, diktiert ja die Form des Chassis und des Autos ab nächstem Jahr?
Na, da war schon viel Politik dabei. Ich glaube, Fred Vasseur ist ein bisschen, hat ein bisschen eine Paranoia, dass er eben, wie gesagt, beim Sprit, beim Motor oder vielleicht beim Chassis, vielleicht bei allen dreien irgendwo ein bisschen hinten liegt und dann im nächsten Jahr fährt man wieder nicht um die WM mit. Jetzt weniger, weil er seinen Leuten nichts zutraut, weil einfach keiner weiß, wo steht der andere. Es sind jetzt, werden jetzt Felder bespielt, die man noch nie bespielt hat, eben gerade mit dem Kraftstoff. Und am Beginn der Entwicklung hat mir Vasseur gesagt, wir haben tierische Leistungssprünge am Prüfstand gesehen, was wir noch nie hatten. Eben, es kam aber vom Sprit mehr als jetzt von der Mechanik. Und daraus entstand eine Sorge, aber vielleicht haben die anderen noch größere. Ja. Oder wie gesagt, einer fällt ganz hinten raus. Und dann passiert das Gleiche jetzt bei der Batterie, die ja plötzlich jetzt viel mehr Energie speichern muss, abgeben muss, in immer schnelleren Zyklen. Das nächste ist beim Energiemanagement, wo es so viele Möglichkeiten gibt, was falsch zu machen oder was richtig zu machen. Und ich glaube, es waren ihm oder es sind ihm immer noch ein bisschen zu viele Unbekannte. Deswegen hat er so einen Bauchweh und da sagt er, am Anfang hieß es ja wirklich erstmal, wir gehen zurück zum V10 mit klimaneutralem Kraftstoff und das ist es. Dann kam aber wieder die Hersteller ins Spiel, die gesagt haben, nee, also ein bisschen Hybridanteil brauchen wir, weil wir verkaufen unsere Autos, keine Ahnung, in 5, 6 Jahren, wenn das mal so weit ist, sicher immer noch mit einem Elektroanteil. Ja.
Und du hast es jetzt gerade gesagt, Hybrid. Wir müssen ja auch so ein bisschen den Traum von dem Sound von früher, muss man ja ein bisschen killen. Wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, weil die Vorkammerzündung wird deiner These nach bleiben.
Ja, die wird bleiben, weil sie einfach eine gute Idee ist, auch wenn sie uralt ist und jetzt nicht direkt aus der Formel 1 geboren wurde. Sie wurde nur adaptiert für die jetzigen Motoren. Mercedes waren da die ersten. Ich habe mir jetzt sagen lassen, ich habe mich mit Mario Illien in Monza da ein bisschen unterhalten. Er sagt, die Motoren klingen ja so ein bisschen dieselartig, was logisch ist, weil es ja eine Art Selbstzünder ist, also dieses ganze Prinzip. Er sagt aber, wenn wir einen reinen Saugmotor nehmen, also ohne einen Turbo, dann wird dieser Dieselunterton ein bisschen weniger störend sein, weil die Motoren drehen dann natürlich höher und der Motor an und für sich produziert mehr Lärm und dieses Dieseln, sagen wir mal so, verschwindet dann in dem anderen Lärm ein bisschen. Turbomotor dreht nicht so hoch, die haben ja auch einen weicheren Klang. Da hört man dieses Nageln schon ein bisschen besser raus. Also das hängt ein bisschen davon ab, welches Motorenprinzip wir dann haben in der übernächsten Generation.
Ich möchte dich fragen, an der Stelle auch, was sind denn die Vorteile der einzelnen Konzepte? Also wir haben jetzt den V6, der ist da, dann gibt es der V8, ist jetzt so ein bisschen in die Mitte gerückt zwischen 10-Zylinder und 6-Zylinder. Da wurde ja darüber geredet, 2,4 Liter, das hatten wir ja schon mal in der Formel 1 von 2006 bis 2013. Kannst du mal kurz erklären, was so die Vorteile und Nachteile vielleicht auch sind von den Motoren?
Ich meine, die FIA will es ja so billig wie möglich machen. Das ist ja ihr großes Schlagwort, simpler, billiger. Das Problem ist halt nur, wenn man jetzt ein V8 baut, die Konstruktion eines V8 kostet natürlich wieder Geld. Genauso wie ein V10 Geld kosten würde. Wenn man jetzt beim V6 Turbo bliebe, der meiner Ansicht nach kein schlechter Motor ist, das hatten wir auch schon in der ersten Turbo-Generation. Die meisten waren damals V6 Turbos, ob das jetzt der Honda, der Porsche war oder der Ferrari. Dann würde das zumindest mal kein Geld kosten. Also, ich meine, ob jetzt 8, 10 oder 12 Zylinder, jeder neue Motor kostet zunächst mal Geld. Deswegen sagt er auch, wenn wir uns dann was Neues einfallen lassen, ab 2029, 30 oder 31, das ist ja noch gar nicht entschieden, dann sollte es etwas sein, was dann 10 Jahre bitte hält, weil wir müssen wieder einen Haufen Kohle in die Hand nehmen, um eben einen komplett neuen Motor zu bauen. Und wie gesagt, der V6 ist kompakt, klein, da kann man den auch einen Turbo mitfahren. Den V8 haben sie wahrscheinlich deswegen gegenüber dem V10 genommen, weil er ein bisschen kleiner ist. Eben weil man zunächst ging man davon aus, wir machen einfach nur einen Sauger mit klimaneutralem Kraftstoff, aber dann kam halt wieder die Hybridkomponente dazu, die wieder ein bisschen Platz braucht. Dann hat man gesagt, okay, dann bauen wir wenigstens mal den Basismotor kleiner. Deswegen kam der V8 ins Spiel. Das hat jetzt weder emotionale Gründe noch sonst was. Ich glaube, da hat jeder gesagt, 2 Zylinder, weniger Teile. Wenn es denn schon billiger sein soll, dann später auch in der Produktion, dann nehmen wir lieber den 8er als den 10er.
Was glaubst du denn, wie das Ganze jetzt überhaupt weitergehen wird? Weil du hast jetzt 29, 30 und 31 angesprochen. Nächstes Jahr kommt Audi, Honda steigt wieder werkseitig ein. Cadillac kommt mit einem eigenen Motor dann auch, hatten jetzt erstmal einen Ferrari-Motor. Also man muss ja auch schon ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht alle verprellt. Aber der FIA kann es egal sein. Wir hatten uns vorher mal kurz unterhalten, da meintest du ja, das Concorde Agreement ist noch gar nicht unterschrieben.
Nee, von der FIA nicht. Die Teams und die Formel 1, die haben schon unterschrieben. Die FIA, die ziert sich da noch ein bisschen. Das heißt zwar bei jedem Rennen, ja, nächste Woche wird es passieren, aber es passiert irgendwie nicht. Also Binsulheim spielt da sein eigenes Spiel. Ich glaube, im Endeffekt wird es so weit kommen. Aber nehmen wir mal an, es würde nicht so weit kommen, dann könnte die FIA natürlich ab dem nächsten Regelzyklus, und der ist, wenn wir dann bei den 5 Jahren bleiben, und das wird man, außer die Teams oder die Hersteller werden sich einig, dass man das Ganze früher macht, aber da ist eigentlich keine Aussicht auf Erfolg. Also ab 31 könnte die FIA dann machen, was sie will. Also in Bezug auf den Motor, die könnten auch sagen, wir gehen zurück zum V12, und die, denen es gefällt, die können mitmachen, und die, denen es nicht gefällt, die bleiben halt dann draußen. Wie gesagt, die FIA will das jetzt alles so ein bisschen nach vorne bringen, weil Binsulheim will sich da auch ein kleines Denkmal setzen. Im Moment hat er bis jetzt noch nicht sehr viel geleistet in seiner Amtszeit. Das Einzige, was hängen blieb, war das Schmuckverbot und das Fluchverbot. Aber das ist ja,
eigentlich hat nichts gebracht.
Ja, ja, genau, es hat nicht viel gebracht, und es hat die Formel 1 jetzt nicht gerade revolutioniert. Wenn er jetzt da ein neues Motorenkonzept nach vorne bringen könnte, das vielleicht dann den Fans zumindest mal auf dem Papier gefällt, da könnte er sich, so, wie gesagt, so ein kleines Denkmal setzen. Ich glaube, das ist seine Intention, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Natürlich will Cadillac so früh wie möglich ein neues Motorenkonzept, weil sie würden dann quasi mit allen anderen dann zeitgleich einsteigen, nämlich 2029. RB Powertrains, also Red Bull, ist natürlich auch auf dieser Seite, weil denen ist alles, was ein bisschen simpler ist, lieber. Sie sind eben kein Hersteller, die mehr Möglichkeiten haben. Ferrari und Mercedes sind, glaube ich, sind da ziemlich entspannt. 29 ist ein bisschen zu früh, aber mit 2030 könnten sie leben. Und Audi will natürlich, die fangen jetzt gerade neu an, und die sagen, wir haben einen Haufen investiert in Maschinen und was auch immer, in Leute, in den Aufbau der Fabrik. Wir wollen, dass dieser Motorenzyklus, dieser Regelzyklus wirklich die 5 Jahre hält, die man uns versprochen hat. So war es ja auch. Ja? Das heißt, die werden sicher sich gegen jede frühere Lösung sträuben. Und für Honda gilt eigentlich das Gleiche. Die sind ja auch nur deshalb wieder zurückgekommen, eben weil wir das Reglement jetzt so haben, wie es ist.
Und Audi wäre wahrscheinlich auch vor 3 Jahren, hätten die nicht den Einstieg verkündet.
Genau.
Porsche wollte ja damals auch noch kommen.
Ja.
Die haben sich aber verhoben. Also ist die Formel 1 oder die FIA auch ein bisschen gegeißelt von dem, was die Hersteller sich erhoffen oder wollen? Weil, wenn du jetzt gesagt hast, Audi kommt, ich weiß nicht, wie viele Millionen und hunderte Millionen man da in das Motorenprojekt gebuttert hat, da ist es wahrscheinlich auch in Ingolstadt nicht gerne gesehen in den aktuellen Zeiten, dass egal welche Motorentechnologie sich durchsetzt, das Ding dann eingedampft wird.
Genau, also wie gesagt, das ist einfach, damit sie auch die Kosten einigermaßen amortisieren, das tun sie ja eh nicht, aber sagen wir, damit es einigermaßen Sinn macht, das auch intern zu vertreten, hat man eben lieber 5 Jahre. Und es kommt natürlich noch eine Sache dazu, und das ist, wie gesagt, der Schlagwort ist ja billiger und simpler. Dieses Simpler hat schon einen Hintergedanken auch. Also man weiß, dass man sich auf die Hersteller da nicht hundertprozentig verlassen kann. Wir haben jetzt gerade eben wieder in der Autoindustrie schwere Zeiten. Das wird intern immer schwieriger werden, teure Motorsportprojekte da zu rechtfertigen. Man sieht es jetzt auch schon in der WEC, da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass der eine oder andere bald wieder aussteigen könnte, und das ist deutlich billiger als Formel 1. Also man will sich da so ein Standbein schaffen, dass für den Fall, dass da mal 3, 4 Hersteller aussteigen, so wie das 2009 dann mal der Fall war, dass dann auch so, private Motorenhersteller überleben können. Eben RB Powertrains zum Beispiel, die wollen natürlich, dass der Motor möglichst simpel ist, weil dann braucht man natürlich neben denen vielleicht noch einen anderen, irgendeinen Ilmor oder was auch immer, Cosworth, wie auch immer. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, auch der FIA wichtig, dass man da nicht plötzlich auf dem falschen Fuß erwischt wird, wenn alle Hersteller von heute auf morgen sagen, das ist uns zu teuer, das können wir intern nicht mehr verkaufen, wir hören auf.
Glaubst du, ist es heute überhaupt noch möglich für Ilmor, Cosworth und so weiter? Das sind ja die großen Namen irgendwie, die Motorenschmieden, die man im Kopf hat.
Ja, das wird sich jetzt zeigen. Ich meine, RB Powertrains ist natürlich schon ein ganz gutes Beispiel. Nächstes Jahr, die haben sich natürlich eine Formel ausgesucht, die sehr kompliziert ist und komplex ist. Also wenn sie das stemmen, dann muss man sagen, es ist möglich. Allerdings, man darf nicht vergessen, welchen Aufwand die betrieben haben. Also die haben ja, die haben eine Mannschaft von 350 oder 400 Leuten aufgebaut, viele von Mercedes abgekauft, von Ferrari, von allen anderen Herstellern. Das hat eine Mörderkohle gekostet, eine komplett neue Fabrik mit all diesen Werkzeugen, die man da braucht, mit den teuersten Prüfständen der Welt, auf die Beine gestellt. Und das kann natürlich nicht jeder. Das kann jetzt, Ilmor könnte das nicht, das sind viel zu wenig Leute. in diesem Stil. Wenn es natürlich dann simpler wird von der Technologie her, dann ist es vielleicht wieder eher möglich.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Schmidti, was ist denn so dein Tipp? Also bis 2031, da haben wir jetzt mal den...
Ich glaube, da wird sich nichts mehr dran ändern. Also da sind die Fronten zu verhärtet und die FIA hat dann zwar gesagt, naja, dieses Meeting, was abgesagt wurde in London, 3 Tage nach Monza, sollte das ja stattfinden, oder 4 Tage nach Monza, das ist nicht abgesagt, das ist verschoben. Jeder soll nochmal drüber nachdenken. Wir wollen den Teams ein bisschen mehr Zeit geben, über Argumente vielleicht eine Kompromisslösung zu finden. Ich glaube da nicht dran. Also wie gesagt, Audi und Honda werden da von ihrer Meinung nicht abrücken. Und die Regeln sind auf ihrer Seite. Wie gesagt, man bräuchte Einigkeit, um das umzustürzen. Und die wird man nicht erzielen.
Und dein Wunschmotor?
Ja, mein Wunsch wäre eigentlich wieder zurück zu alten Zeiten, dass man mehrere Konzepte hätte, natürlich in einem gewissen Rahmen. Also mir wäre am liebsten, man würde eine Kassette vorschreiben, in die ein Motor zu passen hat. Ob der jetzt 4, 6 oder 8 Zylinder hat, ist scheißegal, der muss da reinpassen. So wie man es heute auch mit dem Getriebe macht. Alle Getriebe sitzen ja in so einer Kassette drin. Die Anschlüsse hinten und vorne müssen bei egal welches Motorprinzip die gleichen sein. Das heißt also, dass einer, der dann vom 8-Zylinder auf den 4-Zylinder umsteigt, nicht sein Chassis groß umbauen muss. Die Anschlüsse sind sowohl auf der Chassisseite als auch auf der Getriebeseite, sollten die gleichen sein. Und dann sollte eigentlich jeder in einem bestimmten Rahmen machen können, was er will. Es gibt natürlich dann Vorgaben, wie viel Sprit man verbrauchen darf oder wie viel Energie man da einspeisen darf. Beim Hybridanteil, wenn man den unbedingt braucht, da könnte ich mir sogar mehr oder weniger eine Einheitslösung vorstellen. Ich bin jetzt noch ein bisschen unentschieden, weil ich würde wirklich mal sehen, wie sich das nächstes Jahr da auswirkt mit diesen 350 Kilowatt aus der Batterie. Also das ist schon ein richtiges Stück Leistung, das sind 475 PS. Und wie gesagt, es wird auf das Management drauf ankommen, wie man die einsetzt. Der Fahrer wird eine große Rolle spielen. Die Teams werden alle, zumindest mal am Anfang, ziemlich unterschiedliche Lösungen haben, wann sie wo die Energie verwenden und wie. Dieser Override-Modus, also quasi das heutige DAS, das ja verschwinden wird, weil die Flügel auf den Geraden automatisch flach gehen, damit man so wenig Luftwiderstand wie möglich hat, um zu rekuperieren, dann eben auch am Ende der Geraden. Der Ersatz ist ja quasi so ein Power, so ein Boost-Button. Mhm. Der wird deutlich besser sein als Überholhilfe. Allerdings, wie gesagt, das hat einen Preis. Die Leistung ist halt dann auch weg. Und die ist mal vor 2, 3 Runden vielleicht weg, bis man wieder auf dem Stand ist, den der andere hat, den man gerade überholt hat, der ja nichts verballert hat. Also insofern könnte das ganz witzige Konstellationen im Rennen geben, vielleicht ganz interessante Rennen. Wir wissen das alle nicht. Deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen zögerlich. Ich würde mir das nächste Jahr ganz gerne mal anschauen. Vielleicht ist es auch ein Riesenblödsinn und wir sagen alle, was soll der Mist? Ich verstehe gar nicht mehr, wie der eine jetzt da dem anderen quasi vorfährt wie nichts und 3 Runden später ist der andere wieder da und das Spiel geht umgedreht. Aber vielleicht hat es eben auch seinen Reiz. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich würde vielleicht nicht per se auf den Hybridanteil verzichten wollen zunächst, weil wenn das gut wird, warum soll man es nicht übernehmen?
Ja, und man hat das ja früher schon mal mit der Turboleistung, da genau. Hat man dann extra zugeschossen und wenn dann halt der Sprit aus war, dann sind sie halt ausgerollt.
Also sind sie ausgerollt, genau. Das ist irgendwie so ein bisschen vergleichbar und der Boost war natürlich eine riesen Überholhilfe. Ja. Aber jeder muss halt im Hinterkopf haben, ey, wenn ich jetzt hier richtig Leistung gebe und fahre dem vor, der Sprit, der fällt mir irgendwann. Mhm. Und das war ja teilweise wirklich knapp bemessen. Da gab es ja Jahre, da blieben in den letzten 5, 6 Runden, keine Ahnung, 5, 6 Fahrer stehen.
Ja. Und wir bekommen vielleicht dann auch in Monaco wieder mehr Überholmanöver, wenn man mehr auf die Leistung achten muss. Ja, wie ich finde, das Motorenthema ist einfach super spannend. Wir wissen alle nicht, was uns erwartet. Wir würden gern von euch wissen, wie ihr das Ganze seht und auch wie Schmidti vielleicht einfach mal sagt, ja, das wäre mein favorisierter Motor oder vielleicht auch einfach sagen, schauen wir uns doch mal an, was da nächstes Jahr kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus. Ja.